Die Radio Wissen. Update.
Das bedeutet nicht, dass wir uns mundtot machen lassen. Das Recht auf Versammlung und Meinungsfreiheit lassen wir uns natürlich nicht nehmen.
Auch wenn für heute alle Demonstrationen in Dresden verboten wurden, die islamkritische Pegida-Bewegung will trotz Terrordrohungen nächste Woche weitermachen. Das hat Organisatorin Katrin Oertel angekündigt, auf der ersten Pressekonferenz von Pegida. Über das Demonstrationsverbot und die Reaktionen darauf sprechen wir heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Nicht nur die Demonstration von Pegida in Dresden hat die Polizei für heute Abend verboten, sondern auch die Gegendemo. Grund sind islamistische Terrordrohungen. Sie sollen sich konkret gegen Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann richten. Katrin Oertel sagte heute auf der Pressekonferenz, aus Verantwortung für die Teilnehmer sei man mit der Absage einverstanden. Nächste Woche wolle Pegida aber wieder auf die Straße gehen. Die Behörden nennen die Terrorgefahr in Dresden nicht mehr nur abstrakt, sondern konkret. Der ARD-Terrorismus-Experte Paul Emmer Jöris hat das bei D-Radio Wissen so eingeordnet.
Wahrscheinlich waren dann geplant Anschläge nach dem Muster, wie wir sie in Frankreich erlebt haben. Das heißt, Kämpfer sind mit Waffen irgendwo in der Versammlung. Bei 18.000 gibt es ja viele Gelegenheiten, sich zu verstecken und üben aus der Deckung dieser Masse, in der sie sich befinden, heraus einen Mordanschlag. Das ist mit normalen Mitteln einfach nicht zu verhindern.
Jöris meint aber auch, dieses Demonstrationsverbot kann kein Dauerzustand sein, weil das demokratische Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit beschnitten wird. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Demonstrationsfreiheit ein hohes Gut, das geschützt werden muss.
Ich habe als Bundeskanzlerin unbeschadet, ob mir die Inhalte gefallen, ein unmittelbares Interesse daran, dass in jedem Ort in Deutschland demonstriert werden kann, weil es sich um ein Grundrecht handelt.
Merkel sagte, in Zukunft könne der Bund helfen, solche Kundgebungen abzusichern. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte im ZDF mehr Schutz für Pegida. Er und die Fraktionsvorsitzende der SPD, Eva Högel, hörten sich zum Thema fast identisch an.
Auch wenn ich diese Pegida-Demonstrationen jeden Montag widerlich finde, muss ich sagen, das muss ein Einzelfall bleiben. Das darf so nicht sein, denn sonst hätten die Terroristen ihr Ziel erreicht.
Diese Pegida-Demonstration ist widerlich, aber natürlich haben unsere Behörden dafür zu sorgen, dass auch diese widerlichen Meinungsäußerungen möglich sind.
Von der Linkspartei heißt es, das Verbot zeige, wie hilflos die Sicherheitskräfte seien. Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat die Entscheidung bei NTV verteidigt.
Sie können sicher sein, dass die Polizei keinerlei Handlungsalternativen hatte. Wenn eine unbestimmte Zahl von Menschenleben auf dem Spiel steht, muss die Polizei kurzfristig auch zu einem solchen Schritt in der Lage sein. Deshalb stehen wir voll und ganz hinter dieser Entscheidung.
Das Verbot gilt heute Abend nur für Dresden. In vielen anderen Städten finden heute trotzdem Pegida-Kundgebungen und Gegendemos statt. Unter anderem in München, Düsseldorf und Leipzig. Und auch in Kopenhagen geht die dänische Pegida-Gruppierung heute auf die Straße. Zum ersten Mal. In immer mehr europäischen Ländern gibt es Ableger von Pegida. Und immer öfter findet der Protest nicht mehr nur in sozialen Netzwerken statt, sondern soll auch auf die Straße getragen werden. In Tschechien und Norwegen haben schon Demos stattgefunden. In Österreich und der Schweiz sind die ersten Straßenproteste im Februar geplant. Und auch in Belgien, Spanien und Schweden haben sich Pegida-Ableger gebildet. Der Brüsseler Politikprofessor Dave Sinneritz sieht die Möglichkeit, dass sich Pegida zu einer europäischen Bewegung entwickelt.
In verschiedenen Ländern Europas gibt es einen Teil der öffentlichen Meinung, der islamischen Kultur sehr kritisch gegenübersteht. Migration generell sehr kritisch gegenüber eingestellt ist. Es gibt ganz klar einen Markt dafür in vielen Teilen Europas.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz werden das Demonstrationsverbot in Dresden und die Pressekonferenz von Pegida diskutiert. Bei tagesschau.de meint AG Trier, ich halte von diesen Pegida-Leuten so wenig wie der Rest der Bevölkerung, aber wenn man sich das anschaut, auf welcher Grundlage das Versammlungsverbot angeordnet wurde, dann muss man sich schon etwas wundern. Da hat ein einzelner Twitter-Troll in einem Tweet anonym eine Drohung gegen den Veranstalter ausgesprochen und das war's. Für eine Einschränkung des Versammlungsrechts reicht sowas gar nicht. Jan Klopp meint bei Facebook, Demokratie ist gut, Sicherheit ist besser. Allerdings ist zu befürchten, dass das Schule macht. Veranstaltungen, Demos oder vielleicht Feste, die andere nicht passen, erhalten eine Drohung und schwupps ist die lästige Sache vom Tisch. Erik Marquardt twittert, ein allgemeines Versammlungsverbot ist hochproblematisch, egal ob es um Pegida geht oder nicht. Ich hoffe, das bleibt einmalig. Zur Pegida-Pressekonferenz schreibt Nutzer Bootboss bei Twitter ironisch, jetzt geben Kriminelle schon offizielle Pressekonferenzen, dagegen sollte vielleicht Pegida mal demonstrieren. Und Marianne Fall kritisiert, Pegida kann sich nun als Held der Meinungsfreiheit stilisieren, obwohl sie echte öffentliche Meinungsbildung ablehnen.
Was sonst noch wichtig war?
Die EU-Außenminister haben heute in Brüssel über die Frage beraten, was können die EU-Länder gemeinsam gegen den Terror tun? Sie wollen unter anderem stärker mit muslimischen Ländern zusammenarbeiten, sagte der britische Außenminister Philip Hammond.
Es sind die muslimischen Länder in dieser Welt, die am meisten unter Terrorismus leiden. Die werden weiter an der Frontlinie stehen. Also müssen wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, um sowohl diese Länder als auch die in der EU zu schützen.
Konkret geht es zum Beispiel um Länder im Nahen Osten und Nordafrika und um die Türkei. Der dänische Außenminister Martin Lidegaard hat Beispiele für eine Zusammenarbeit genannt.
Da gibt es eine Menge zu tun, um Terror im Nahen Osten, in Nordafrika, in Nigeria zu begegnen, ihm vorzubeugen. Das geht vom Training der dortigen Polizei bis zu Bildungsinitiativen und Entwicklungshilfe, um die Länder zu stabilisieren.
An dem Treffen hat neben den EU-Außenministern auch der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, teilgenommen. Er sagte, so eine Zusammenarbeit habe auch Grenzen. Über die innenpolitische Situation müsse zum Beispiel jedes Land selbst bestimmen. In mehreren muslimischen Ländern stört man sich daran, dass die EU regelmäßig die Situation der Menschen- und Bürgerrechte dort kritisiert. Allah ist der Größte oder Ich liebe den Propheten, haben hunderttausende Menschen bei Protesten in der Kaukasusrepublik Tschetschenien gerufen. Die Menschen sind gegen die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo auf die Straße gegangen, nach Korrespondentenberichten geordnet und friedlich. Das tschetschenische Innenministerium spricht von 800.000 Demonstranten. Die gesamte Kaukasusrepublik hat allerdings nur 1,2 Millionen Einwohner. Proteste gegen die Zeichnungen von Charlie Hebdo werden auch aus dem Iran und dem Gazastreifen gemeldet. In Teheran sollen sich mehrere hundert Studenten vor der französischen Botschaft versammelt haben. In Gaza-Stadt protestierten Hunderte vor dem französischen Kulturzentrum. Die Reichen werden immer reicher. Und zwar so reich, sagt die Hilfsorganisation Oxfam, dass ab dem nächsten Jahr 1% der Weltbevölkerung genauso viel Vermögen angehäuft hat wie die restlichen 99% zusammen. Oxfam hat dazu heute eine neue Studie vorgestellt. Unsere Korrespondentin Stefanie Pieper mit den Einzelheiten.
Im Jahr 2009 besaßen die wohlhabendsten 1% der Weltbevölkerung noch 44% des gesamten Vermögens. Dieser Anteil stieg nach Schätzungen der britischen Hilfsorganisation auf 48% im vergangenen Jahr, also fast die Hälfte. Das Ausmaß der globalen Ungleichheit sei erschütternd, sagte Oxfam-Chefin Winnie Byanyima. Allein das Vermögen der 80 wohlhabendsten Menschen auf der Welt hat sich, den Angaben zufolge, binnen 5 Jahren verdoppelt. Dagegen hat laut Oxfam einer von 9 Menschen auf der Erde nicht genug zu essen und mehr als 1 Milliarde müssen mit weniger als einem US-Dollar 25 pro Tag auskommen.
Die wachsende Ungleichheit ist ab Mittwoch Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da will sich Oxfam dafür einsetzen, dass die Politik zum Beispiel härter gegen Großkonzerne durchgreift, die es vermeiden, Steuern zu zahlen.
Was noch wichtig wird.
Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL verhandeln seit dem Nachmittag wieder. Eine Einigung wird es heute aber eher nicht geben. GDL-Chef Klaus Weselski hält eine Lösung noch diesen Monat für unrealistisch. Der Termin für ein weiteres Treffen steht schon fest. Es soll am 28. Januar stattfinden. Kurz vor Weihnachten hatten Bahn und GDL Fortschritt gemeldet. Sie vereinbarten eine Einmalzahlung von 510 Euro für 2014. Für dieses Jahr fordert die Gewerkschaft 5% mehr Lohn- und Arbeitszeitverkürzungen. Die GDL hat schon vor der neuen Verhandlungsrunde mit Streiks gedroht. Die Streitfrage, ob die GDL auch für andere Berufsgruppen verhandeln darf, ist noch nicht geklärt.
Und sonst in der Welt?
In Argentinien ist ein Staatsanwalt tot aufgefunden worden, wenige Tage nachdem er Anklage gegen Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner erhoben hatte. Laut der zuständigen Behörde wurde die Leiche von Alberto Niesmann in seiner Wohnung in Buenos Aires entdeckt. Neben ihm lag demnach eine Pistole. Der Staatsanwalt hatte Argentiniens Staatschefin Kirchner letzte Woche angeklagt. Es geht dabei um Ermittlungen zu einem Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindehaus vor mehr als 20 Jahren. Damals waren 85 Menschen getötet und 200 verletzt worden. Hinter dem Anschlag hatte der ermordete Niesmann den Iran vermutet. Er warf unter anderem Kirchner vor, die Ermittlungen zu behindern, um das Verhältnis zum Iran nicht zu belasten. Der Staatsanwalt wollte ursprünglich heute vor dem argentinischen Parlament sprechen und Beweise für seine Vorwürfe präsentieren. Er soll der einzige Häftling sein, der je aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Nordkorea entkommen ist. Das hat ihn zu einem der prominentesten Nordkorea-Flüchtlinge gemacht. Seine Geschichte wurde in einem Buch dokumentiert und verfilmt. Aber sie stimmt an zentralen Stellen nicht. Das teilte jetzt der Autor mit, der die Geschichte des Flüchtlings Shin Dong-yuk aufgeschrieben hat. Shin hat sich dafür jetzt entschuldigt. Jeder habe Dinge, die er lieber verheimliche. Laut dem Journalisten stimmt ein Großteil der Schilderungen von Shin noch mit früheren Berichten überein. Aber er habe einige Details seines früheren Lebens sowie Zeiten und Orte wichtiger Ereignisse beträchtlich geändert. Es soll aber wahr sein, dass seine Mutter und sein Bruder wegen seiner Flucht hingerichtet wurden. Shin gilt als eine Art Kronzeuge für die systematischen Verletzungen von Menschenrechten durch das nordkoreanische Regime. Er wurde auch als Zeuge von einer Kommission der Vereinten Nationen befragt. In Nordkorea leben nach Angaben der UNO tausende Menschen in Gefangenenlagern. In Mexiko ist im vergangenen Jahr 520 Mal registriert worden, dass katholischen Geistlichen Gewalt oder Mord angedroht wurde. Das berichtet der mexikanische Radiosender Formula. Die Mehrzahl der Drohungen stammt demnach von Drogenkartellen. In den vergangenen Jahren soll sich die Situation für Priester in Mexiko weiter verschlechtert haben. Seit Beginn der Präsidentschaft von Enrique Peña Nieto vor knapp 3 Jahren wurden laut dem Bericht 9 Priester ermordet.
Wissensnachrichten.
Was wir über unser Sonnensystem wissen, ist eigentlich ziemlich wenig. Hinterm Pluto liegen eigentlich nur noch Vermutungen. Eine davon ist, dass es noch mehr Planeten gibt. Darauf haben Astronomen aus Spanien und Großbritannien jetzt konkrete Hinweise. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten, das wäre ja eine coole Überraschung. Was für Planeten sollen das denn sein?
Keine richtig großen, wie zum Beispiel jetzt Jupiter oder Saturn, aber auch nicht ganz klein. Die Wissenschaftler vermuten 2 Supererden. Das sind Planeten, die mindestens so schwer sind wie die Erde, aber leichter als der Uranus. Und die Forscher vermuten die Planeten in der Oortschen Wolke ganz am Rande unseres Sonnensystems.
Und warum hat man diese beiden Supererden nicht schon früher entdeckt?
Ja, das Gebiet ist an sich ziemlich unerforscht, einfach weil es auch sehr, sehr weit weg ist. Der äußerste Rand ist bis zu 100.000 Mal weiter von der Sonne entfernt als unsere Erde. Und den ersten Hinweis auf die Planeten, den gab es erst vor 3 Jahren. Da ist nämlich auch am Rand des Sonnensystems ein Zwergplanet entdeckt worden. Und mit dem stimmt was nicht. Irgendwas stört nämlich seine Flugbahn.
Und was?
Ja, das könnten eben genau diese beiden Planeten sein, die die Forscher in der Oortschen Wolke vermuten. Zumindest muss es da irgendwelche Objekte geben, die eine größere Masse haben und deswegen auch die Flugbahn von dem Zwergplaneten durcheinander bringen. Genau diese These haben die Wissenschaftler jetzt überprüft und eben nach weiteren Beispielen gesucht, bei denen das genauso läuft.
Und gibt es noch andere Zwergplaneten mit einer komischen Flugbahn?
Ja, mehr als die Forscher dachten. Das macht es ihrer Meinung nach wahrscheinlicher, dass es diese beiden Supererden am Ende des Sonnensystems tatsächlich gibt. Bis jetzt haben sie aber nur 13 Zwergplaneten und ihre Umlaufbahnen untersucht. Also ziemlich wenig und da ist dann deswegen auch noch Skepsis angesagt.
Nicht nur der Weltraum, auch das Meer ist ziemlich unerforscht. In ein paar hundert Metern wird es da richtig dunkel. Menschen können nichts mehr sehen. Die Tiere da unten machen es besser. Zum Beispiel ein kleines Krebstierchen, sagen Forscher. Wie genau, Anne?
Ja, das hat riesige Augen. Das Tierchen selbst ist gerade mal 1 Zentimeter groß und sieht so ein bisschen aus wie eine kleine Garnele. Und die Hälfte des Körpers sind nur die Augen. Das ist aber nicht alles. Diese Augen, die haben nämlich nicht nur eine, sondern gleich 12 Netzhäute. Das haben die Forscher so auch noch nicht entdeckt in der Natur.
Das heißt, 12-mal besser. Sicht.
Ja, fast, aber also zumindest 9-mal besser, haben die Forscher ausgerechnet. Die Netzhäute, die liegen alle nebeneinander und so kann das Tierchen insgesamt mehr Licht einfangen und es sieht dadurch wahrscheinlich auch schärfer. Konkret heißt das, der kleine Krebs kann in 5 bis 10 Zentimetern Entfernung Schatten ausmachen.
Das kann bei der Jagd nach Beute ja schon weiterhelfen dann.
Ja, leider fallen große Augen aber auch den eigenen Fressfeinden auf. Die Forscher finden aber, dass der kleine Krebs das ganz gut gelöst hat. Die Streifen mit den Netzhäuten auf den Augen, die sind für die Beutefeinde wahrscheinlich nur verschwommen, als blaue Linien zu erkennen. Und der Rest vom Körper ist durchsichtig, also unsichtbar.
Anderes Thema, die Suche nach dem oder der Richtigen. Für alle, die im Netz danach suchen, gibt es gute Neuigkeiten, sage ich mal.
Und zwar sind die meisten Nutzer beim Online-Dating ehrlich. Der Branchenverband Bitkom hat ungefähr 1000 Nutzer befragt. Und das Ergebnis, vor allem die Jungen, die bis 29, die sind fast alle ehrlich dabei.
Und die Älteren?
Ja, da sieht es schon anders aus. Fast jeder Dritte schummelt ein bisschen, zum Beispiel beim Gewicht, beim Alter oder auch beim Familienstand. Vor allem Männer schreiben da öfter, dass sie Single sind und sind es dann gar nicht.
Die suchen dann im Zweifel aber wahrscheinlich auch keine wirkliche Beziehung.
Na, das lasse ich offen.
Danke, Anne Tepper aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Auch der Abend bleibt locker bewölkt und überwiegend trocken. Nachts kann es vor allem im Norden auch mal Schnee geben, bei 0 bis minus 10 Grad. Morgen ist es meistens trocken, nur in der Mitte kann es schneien. Die Temperaturen dabei ähnlich wie heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.